Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 48 von Radio Hafnica. Ich weiß nicht, warum ich gerade drüber gestolpert bin. Ich bin Robin und mit mir im Internet verbunden ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
Hallöle, ja, wie jede Woche eigentlich sehr gut. Was soll ich sagen? Wir haben ein großes Magic-Event hinter uns, über das wir quatschen wollen und noch generell ein paar andere Themen, die du gleich mal kurz anteasern würdest. Und darauf freue ich mich sehr.
Genau, wir hatten nämlich unser erstes Pionier-Turnier oder unsere ersten Pionier-Turniere, mehrere, und zwar in Form von der Players-Tour in Brüssel und der Players-Tour in Nagoya, also einmal in Europa und einmal in Japan. Und da werden wir über die verschiedenen Matchups reden, über den Hype vorher, über die Decks, die gespielt wurden, über die Konter-Decks, die man dagegen wiederum ganz gut spielen kann. Und als zweites großes Thema haben wir ja unsere ersten Spoiler, in Anführungszeichen, beziehungsweise Reveals bekommen, was im Unsanctioned-Set, also dem neuen Unset quasi, mit der Voraussetzung, dass es ein bisschen anders läuft wie bei den anderen Booster-Sets, haben wir schon mitbekommen. Und dann hätten wir es auch erstmal. Ja, Players Tool, Brüssel und Nagoya sind deswegen ganz besonders gewesen, oder warum ich mich auch sehr darauf gefreut habe, ist, weil es das erste Mal ist, dass wir Pionier-Turniere in kompetitivem Rahmen sehen. Bisher war ja Pioneer immer so ein Ding für Magic Online, hauptsächlich hier und da mal in Local Game Stores. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon berichtet, dass ich in Malmö quasi gespielt habe, bei einem etwas größeren Turnier. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal ja die großen Pros quasi, die die besten Decks gepackt haben, die schlimmsten Combo-Decks, die aggressivsten Agro-Decks und die controlligsten Control-Decks. Und im Endeffekt, wie es im Moment aussieht, in der Top 8 für, wir fangen mal an mit Europa, mit Brüssel, liegt ja ein bisschen näher auch bei uns, haben wir ein sehr diverse Top 8, muss man auf jeden Fall sagen. Wir haben jedes einzelne Deck ist einmal vertreten, bis auf eins, und das ist Banned Spirits tatsächlich. Auf Platz 1 haben wir tatsächlich Sultai Delirium, ein Eigenbrau von Joel Larsen, der das als Player-Tour-Champion, glaube ich, dann mitgenommen hat, gegen im Finale Peter Glukowski, der auch bei dem World Cup mitspielen will. Und oder Canister, so nennt er sich ja auch mit seinem Twitter- oder Twitch-Name. Und Canister hatte sich das Deck gespielt, worum im Vorhinein der meiste Hype drum gebaut wurde. Und zwar die Mir Inverter Decks. Eine quasi Zwei-Karten-Kombo, wenn man so will, aus Thassa's Oracle, einer neuen Karte aus Theros Beyond Death, und Inverter of Truth, ein Eldrazi aus, ich glaube, Battle for Zendikar oder so. Wobei Inverter of Truth quasi es macht, also ein 4-Mana, 6-6, Void Flying. Und wenn er ins Spielfeld kommt, werden alle Exilen, alle Karten aus seinem Friedhof geexilt, aus seinem Deck geexilt, so rum. Und dein Friedhof wird dein neues Deck. Also, okay, wenn alles gut läuft, hat man dann nur so eine Handvoll Karten quasi im Deck, kann den Rest nachziehen mit Opt, mit Omen of the Sea oder anderen Sachen. Und dann natürlich Thassa's Oracle gewinnt quasi mit dem Enter the Battlefield-Effekt, weil dann dementsprechend eure Bibliothek nicht mehr größer ist als die zwei Devotion, die Thassa's Oracle mitbringt, weil sie in der optimalen Fall leer ist. Ähnlich funktioniert es auch noch in dem Deck, ist Jace Wielder of Mysteries, der ja, wenn man eine Karte ziehen würde und man kann es nicht, verliert man nicht, sondern gewinnt man. Und was ist denn dein, was denkst du denn über dieses Deck? Ist es,
Also ich finde sowas halt, also mein erster Gedanke, ganz ehrlich, ist es witzig in irgendeiner Art und Weise. Also ich ist irgendwie, ich meine, ne, mit einer leeren Bibliothek zu gewinnen, ist halt irgendwie schon eine witzige Sache. Aber irgendwie glaube ich, dass es so, na gut, was soll ich sagen? Also mein zweiter Gedanke war halt, irgendwie ist das nicht die Art, wie ich finde, wie man Magic spielt. So irgendwie passiert da nicht viel. Aber andererseits ist es halt ein Combo-Deck. Und es ist kein Combo-Deck, wo man ewig lange warten muss, sondern es ist eins, das gewinnt dann halt einfach. Und das ist meiner Meinung nach dann wieder okay. Er wartet halt darauf, seine Combo auszuspielen, was auch immer das ist. Und wenn er es schafft, ist es halt vorbei. Und nicht, dass man dann irgendwie noch die ganze Zeit irgendwie im Deck durchsuchen muss, bis man dann irgendwie alle Spells hat und man sich irgendwie da 20 Minuten sitzt, bis dann die Win-Condition da ist. Und also ich muss sagen, ich finde es ganz witzig, und irgendwie muss das ja auch bedacht gewesen sein, als sie die Thassa's Oracle gemacht haben und mit Pioneer jetzt gerade im Hintergrund. Und ja, auf jeden Fall doch verwunderlich, dass wenn im Vorhinein so ein Hype um den Deck war, dass man dann doch wenig dagegen tun kann und das offensichtlich Platz 2 trotzdem belegt, ja, halt. Ne? Das ist schon, weil wenn man halt denkt, okay, das Deck wird gespielt werden, dann bereitet man sich ja auch drauf vor. Mhm. Und ja, also mal schauen.
Das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich zwischendrin gefragt habe oder mir gedacht habe, okay, inwieweit kann man dieses Deck überhaupt besiegen? Und wir haben es natürlich im Finale gesehen mit dem Sultai Delirium Deck, dass es auf jeden Fall geht. Aber wie sideboardet man dagegen? Bringt Graveyard Hate dann überhaupt was? Weil oder der Gegner im Finale von Canister, also Joel Larson, hat dann auch natürlich die Leyland of the Void reingebracht, das dann wiederum dafür gesorgt hat, dass überhaupt keine Karten in den Friedhof kommen. Was jedoch nicht die Combo stoppt, sondern eigentlich noch mehr hilft. Und das ist tatsächlich was, wo ich gedacht habe, okay, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wo ich sagen würde, entweder gibt es dafür bessere oder soll es dafür bessere Sideboard-Karten geben, die das irgendwie, irgendwie unterbrechen.
Letzten Endes ist das ja, was man gegen jedes Combo-Deck tun kann, ne? Thoughtseize, ein Thema, über das wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen werden. Also alles, was irgendwie discardet, was Combos halt irgendwie einfach unterbricht, indem man halt dafür sorgt, dass die Combo-Pieces im Friedhof oder im Exile landen. Oder halt Counterspells, ne? Das ist auch klassisch. Klar, ich counte dir einfach deine Combo und gut ist. Also gerade wenn er nur noch ganz wenige Karten dann im Deck hat, ist es ja so, dass man auch nicht mehr so viele Antworten braucht. Ne? Der hat ja noch eine Handvoll Karten im Deck und dann musst du halt auf die noch eine Antwort haben und dann war es das halt auch für ihn. Ne?
Ja, das stimmt schon. Und
also, ich glaube aber einfach, dass das Control nicht so momentan in dem Meta nicht so weit kommt wie halt diese Art von Combo-Decks. Und deswegen, also ich glaube, Control ist ein wirklich richtig schlechtes Matchup für diese Art von Combo-Deck. Mhm. Aber Control kommt halt in so einem großen Turnier zur Zeit zumindest mit der aktuellen Meta nicht so weit.
Ja, genau, das ist auch so ein Ding. Control-Decks sind so ein bisschen die, ja, wenn man so will, die großen Verlierer, zumindest wenn man sich die europäischen Sachen anguckt. Denn man hat natürlich neben den Combo-Decks, also neben Dimir Inverter, gibt es natürlich auch die Lotus Breach-Decks, die versuchen jetzt bisher mit Vizier of the Tumbling Sands und Lotus Field, also quasi Vizier of the Tumbling Sands, ein 3-Drop, den man tappen kann, um eine andere Permanente zu enttappen. Und das funktioniert natürlich am besten mit Lotus Field, um so sehr viel Mana zu machen. Und das Ganze dann nochmal gepaart mit Underworld Breach, um dann wieder andere Spells aus dem Friedhof zu casten, die dann Lotus Field wieder enttappen und so weiter.
Mm, und ja, so hab ich auch quasi schon gespielt. Ziemlich witzig.
Genau, und somit dann den Gegner quasi, ja, entweder sich selbst zu mir zum
in den Standard. Da gibt's nämlich auch so eine Möglichkeit, so eine Art von Deck zu spielen, habe ich nämlich auch schon gesehen.
Ja, genau. Und da gibt's dann, wie gesagt, die Gewinnmöglichkeit einmal als Jace Wielder of Mysteries, dass man sich selbst mild einfach mit dem Dig Through Time, den man wieder aus dem Friedhof casten kann, oder halt Niv-Mizzet Parun, was auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Deck ist, aber das ist halt auch so eine Art Combo-Deck, wo man nicht so wirklich als Control-Deck gut gegen arbeiten kann. Zumindest landen die in einem allgemeinen Ranking noch ein bisschen weiter oben als die Control-Decks auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich die ganzen Mono-Decks, die, wo sich auch eins von mit Mono-Red und Mono-Black tatsächlich in die Top 8 geschossen hat. Mono-Black war ja so ein bisschen der große, wie soll ich sagen, der große Anführer von Pioneer bisher. Also das war zumindest ein Deck, wo ich wusste, okay, das ist eigentlich keine Überraschung, dass das ein ziemlich gutes Deck ist. Also hatte ich eigentlich mit einer besseren Performance quasi mit gerechnet. Gerade weil Thoughtseize ja auch schon so die formatdefinierende Karte geworden ist de facto. Und ja, Mono Red Aggro tatsächlich ein bisschen weg vom es war mal super lang ein Deck in dem Metagame, es hieß Mono Red Chonky, weil es halt dicke Kreaturen gespielt hat mit hier Glorybringer und anderen hasty Riesenkreaturen. Aber hier wieder quasi ziemlich klassisch, fast schon Amonkhet und Hour of Devastation Mono Red mit Soulscar Mage und Kari Zeph. Wir haben natürlich Goblin Chain Burler drin und ein paar neuere Karten wie Torbran oder Bonecrusher Giant. Und das sind tatsächlich dann auch Decks, die dann gut performen haben, die eben halt auch am besten gegen diese Demir-Inverter-Decks quasi funktionieren. Und wenn dann ein großes Aufgebot oder Spieler, die diese Decks spielen, halt fehlen, sehen wir es so ein bisschen wie in Japan, in Nagoya, wo tatsächlich die Demir-Inverter-Decks das Ganze so ein bisschen dominiert haben. Und dieses Deck war einfach fünfmal in der japanischen Top 8 vertreten. Was dann schon echt mal ein eindeutiges Zeichen ist, dass, ja, dass dieses Deck ein Problem werden könnte, wenn man es denn so will.
Hm. Ich finde das auch witzig, wie gefühlt zumindest in unterschiedlichen Nationen oder Feldern der Erde, Gebieten der Erde, wenn man so will, unterschiedliche Decks einfach bevorzugt werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass, wie du schon gesagt hast, in Japan dann diese Art von Deck einfach auch besser ankommt und die Leute sagen, hey, das ist genau mein Stil zu spielen. Das finde ich ganz witzig. Ich glaube, das hat auch viel mit der Art zu denken zu tun. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das wollte ich nur kurz anschneiden, weil ich das einfach, ich finde sowas super interessant. Das hat halt ja auch viel mit Psychologie zu tun und also was für ein Deck man selber woran ja. man Spaß hat. Und es gibt ja die Leute, die sagen, hey, ich finde es total cool, einfach meinen Eigenbrow zu spielen. Es gibt Leute, die sagen, ich gucke mir das Deck, was am besten performt hat, an und spiele das einfach. Und es gibt die Leute, die gucken halt nach ihrem Spielstil und gucken da ein passendes Deck für und so. Also, ne, das ist halt, ich finde sowas super interessant. Das verrät, finde ich, auch einiges über den Menschen. Und ja, ist aber wie gesagt nur ein anderes Thema. Es wäre vielleicht mal ein Thema, worüber wir eine ganze Folge machen könnten, Spielstile von Leuten zu untersuchen. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was wir jetzt machen wollten. Aber nichtsdestotrotz finde ich sowas halt super spannend.
Ja, definitiv. Es gibt auf jeden Fall auch ein paar, wo wir jetzt gerade mit Blick auf Japan haben wir dann noch ein paar, ja, ich würde mal sagen, interessantere Decks, wo ich auch gedacht habe, das könnte tatsächlich mal was
da
werden.
Da freue ich mich übrigens persönlich sehr drüber, aber sprich erstmal weiter.
Ja, also zum allerersten Mal natürlich gewonnen hat Azorius Spirits in Japan auf Platz 1 im Finale mit Ken Yukihiro, der ein Aura-Deck gespielt hat, und zwar SRAM's Auras, also SRAM Senior Edificer. Der quasi immer, wenn man Aura, Equipment oder Vehicle spielt, eine Karte zieht, natürlich hier am meisten Auras. Und es ist anders wie bisherige Boggle-Style-Decks, nicht weiß-grün, sondern eben weiß-schwarz mit Hateful Eidolon, einer neuen Karte aus Theros Beyond Death, die jedes Mal, wenn eine verzauberte Kreatur stirbt, zieht man eine Karte für jede Aura, die an diese Kreatur drangepackt wurde. Und dann hast du ein solides Paket aus Cartouche of Solidarity, natürlich Ethereal Armor, natürlich All That Glitters, Sentinel's Eyes und Griffspoon. Und war einfach ein Deck, was ich mir so angeguckt habe und dachte, das ist doch auch mal eine interessante Herangehensweise an so Enchantment-Decks. Und gerade Hateful Eidolon ist halt, oder auch Ephemia, The Cacophony ist auch ein neues Deck oder eine neue Karte aus einem neuen Set, was einfach zusätzlichen Value in Auras steckt und ich einfach mich sehr, sehr drüber freue, dass tatsächlich Auras hoffentlich wieder ein solides Deck werden in verschiedenen Formaten. Nicht nur Pioneer, aber eben halt auch in Pioneer. Und dort hat es ja immerhin bis ins Finale gereicht. Aber natürlich Azorius Spirits. Jetzt jetzt kommt dein Part.
Ich freue mich sehr darüber, Spirits dass Azorius gewonnen hat. Denn nachdem Oko ja gebannt worden ist in Pioneer, was natürlich zwangsläufig passieren musste, aber vorher war halt meine Sache, okay, ich spiele Band Spirits, genau wie ich in Modern gespielt habe oder spiele, weil da habe ich einfach schon das Paket von den meisten Spirits da und kann halt einfach die auch da spielen. Und mit Oko sowieso eine Sache, ne, blau, grün, da muss ich noch nicht mal irgendwas splashen, sondern spiele halt einfach genau das, was ich da auch spiele. Wunderbar. Jetzt, wo der gebannt wurde, habe ich mich tatsächlich noch mal neu orientiert und überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und dann ist mir tatsächlich Azorius Spirits aufgefallen. Ein Deck, was übrigens auch in Modern vor Bann Spirits auch sehr erfolgreich war, bevor so Karten wie Collected Company und also wichtige grüne Karten halt einfach dazu kamen. Und das fand ich halt super cool, jetzt, dass das Deck gewonnen hat, weil, wie gesagt, das ist das Deck, was ich jetzt auch selber in Pioneer spielen werde. Ich habe mir dafür alle Karten, die mir noch gefehlt haben, besorgt. Und das werde ich jetzt am Freitag in unserem Store im Fischkrieg ausprobieren. Und bin mal gespannt, was ich damit so reißen kann. Weil den Spielstil an sich kenne ich ja schon. Das ist schon mal sehr vom Vorteil. Und es hat sich auch nicht großartig geändert. Also du willst letzten Endes trotzdem einfach mit Typen auf dem Feld gewinnen.
Ja. Übrigens, ich hatte gerade etwas, bin ich einer Fehlinformation nachgegangen. Diese Deckliste spielt trotzdem, also es ist trotzdem Banned und spielt trotzdem Collected Company. Was, glaube ich, der Hauptgrund ist, warum man Spirits halt auch spielt, natürlich, ne, zum einen die großen Synergien, sehr, sehr sinnvolle Kreaturen.
Spielt es nur Collected Company als grüne Karte?
Genau, das ist die einzige grüne Karte in dem Deck.
Und halt im Sideboard. Okay, könnte ich auch überlegen. Ich habe natürlich vier Collected Companies. Ja. Dann müsste ich mir nochmal die Landbase angucken und schauen, ob das für mich sinnvoll erscheint oder nicht. Klar, da brauche ich nochmal andere Schockländer. Wird bis Freitag eng.
Ja, aber kannst du ja mal angucken. Ich glaube, also ich sehe auf jeden Fall mehrere Listen, die nur Blue-White spielen.
Wobei ja, aber Collected Company ist halt auch wirklich eine gute Karte. Das war halt auch so meine Sache, wo ich überlegt habe, macht das überhaupt Sinn, Azorius zu spielen dann? Aber ja, ich fand die Liste halt nicht schlecht. Mal gucken.
Auf jeden Fall.
Wenn du nur ein grünes brauchst für Collected Company und das auch echt Runde 4, das heißt, das ist auch nicht so wichtig.
Ja, ich glaube, wenn man da alle Shocklands, die man so hat, oder selbst die Checklands, die funktionieren ja auch ganz gut. Dass man dann mit
einfach auch, wenn ich ein weißes oder ein blaues auf dem Feld habe. Das ist ja eigentlich schon, das reicht ja eigentlich schon.
Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Deck. Ein sehr, sehr solides Aggro-/Midrange-Deck allgemein, halt auch schon mal gewesen, auch in Modern. Und halt mit der hohen Interaktionsrate ist es dann so ein bisschen wie so ein, oder entwickelt es sich gerade so ein bisschen wie so ein Evergreen-Deck, wie Mono Red es halt auch ist, wo man, wenn man nicht ganz genau darauf aufpasst, es auf einmal dann hielt, wie in dem Fall, den ersten Platz holt, wenn man sich zu sehr verstrickt in Combo-Decks und Inverter-Strategien.
Ja, einfach mal die simplen Decks auspacken, zack.
Ja, genau, das, wie gesagt, deswegen funktioniert halt Aggro und sowas immer mal wieder. Und ja, dann Thoughtseize. Beziehungsweise erstmal, bevor wir dazu kommen, würde ich nur ganz kurz sagen, Inverter-Decks oder generell Kombo-Strategien habe ich, glaube ich, schon kurz erwähnt. Mono-Red und tatsächlich auch Mono-White mit Heliod ist tatsächlich auch eine verlässliche Strategie. Das Problem bei Mono-White ist wiederum, dass die sehr, sehr stark und eindeutig, ich glaube, wir haben das ganze Wochenende lang nicht einmal ein Matchup gesehen, wo Mono-White gegen Control gewonnen hat, was natürlich problematisch ist, weil da auch wieder das Ding, wenn man sich mit Mono White zu sehr darauf fokussiert, langsamere Decks zu killen, also die Inverter-Decks und andere Kombo-Strategien, aber dann ständig gegen Sweeper, also gegen Supreme Verdict quasi verliert, dann ist das so ein bisschen, was wir eben gesagt haben.
Du musst halt vielleicht überlegen, ob du sowas wie Selfless Spirit reinnimmst.
Ja. Unbreakable Formation eventuell, aber das wollte ich noch eben dazu sagen.
Muss halt auch als Antwort auf der Hand dann haben, ne? Das ist halt auch die Sache.
Ja, genau. Dann Thoughtseize, die meistgespielte Karte am ganzen Wochenende, die meistbeliebte Karte in Pioneer, ist momentan so ein bisschen so, wenn man sagen würde, Modern funktioniert sehr viel um Lightning Bolt, also ein Mana, drei Schaden, kann man sagen eigentlich, dass Pioneer sehr, sehr extrem bei Thoughtseize quasi oder um Thoughtseize herum gebaut wird oder gestrickt wird und dementsprechend natürlich auch Mono Black auch so stark ist, weil halt vier Thoughtseize. Man kann sofort Main Deck den Leuten die Kontermechaniken gegen die Aggro-Strategie aus der Hand ziehen. Zudem kommt natürlich noch Fatal Push, die zweitbeliebteste Karte im Format. Einfach ein solider Removal-Spell, der revoltet mit zum Beispiel sowas wie Fabled Passage. Halt super funktioniert auch gegen größere Kreaturen. Aber ich habe so ein bisschen mitbekommen, wir haben ja auch so unsere Pioneer-WhatsApp-Gruppe. Und da wurde während des Turniers und auch danach sehr viel diskutiert darüber, ob Thoughtseize in Pioneer gebannt werden soll. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil das letzte Matchup in Brüssel, was ich verfolgt habe, also wie gesagt, Dimir Inverter gegen Sultai Delirium, beides Decks, die auf schwarze Mana zurückgreifen können und dementsprechend natürlich auch Thoughtseize viermal spielen. Das war quasi ein komplettes Disruption-Fest. Also kein Move wurde quasi gemacht, ohne vorher dem Gegner in die Hand zu gucken und zu schauen, hat er nicht irgendwas, um mir die Combo streitig zu machen oder von Seiten des Sultai-Spielers. Gibt's da irgendwas, wie kann ich es nochmal verhindern? Das kann ich diesmal abwerfen, damit es halt.
Und umso wichtiger ist es halt auch einfach anzufangen, ne? Weil wer kann zuerst das Thoughtseize spielen? Also schwierig, ist schwierig, schwierig, wenn so eine Karte halt so dominiert. Aber ich finde, dass das Pioneer immer noch in der Findungsphase ist als Format generell. Das finde ich, sieht man auch an den Verkäufen auf Card Market. Die haben zwar teilweise profitiert von den Pioneer, also manche Karten haben profitiert von den Pioneer-Turnieren, aber das ist nicht so wie bei einem Standard- oder Modern-Turnier, dass dann direkt diese Karten aus dem Winning-Deck alle aufgekauft werden und doppelt so teuer, dreimal so teuer werden und so. Und ich finde, daran sieht man einfach, dass die Leute noch so ein bisschen schauen auf dieses Format. Mhm. Und dementsprechend glaube ich halt auch, dass noch so ein Eigenbrew einfach gewinnt und so, dass es noch nicht zu 100% austariert ist, das Format.
Ja, das sowieso
und,
nicht.
Und dementsprechend glaube ich, finde ich zum aktuellen Zeitpunkt halt ein Bann von Thought Thieves noch zu früh tatsächlich. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass man das so auf Beobachtungsliste hat.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also ich kann es halt, es ist so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist Thought Thieves einfach super stark, auf der anderen Seite ruiniert es halt wirklich Strategien. Aber das kann auch ein bisschen dazu führen, dass sich die Deckbauer sich mehrmals überlegen, wie kann ich alternativ noch gewinnen. Dieses letzte Match, also beide Spieler standen 1-1. Und als dann Canister mit seinem Dimi Inverter Deck irgendwann an einem Punkt angelangt ist, also Gewinnplan Z und dahinter hinaus quasi, dann irgendwann zu sagen, hier von wegen, hier, ich versuche jetzt einfach meinen Gegner durchzumillen, weil er quasi mit Uro, mit anderen Karten so viel Karten gezogen hat, dass er selbst nur noch auf so 7-8 Karten waren und dann halt quasi den Millsieg quasi holt, nachdem quasi Beatdown mit dem Inverter selbst nicht funktioniert hat, nachdem halt seine Strategie nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Und mir selbst auch die Zeit, weil wegen Karten in seinem Deck, die ja noch dann sein Friedhof waren, quasi übrig bleibt, also nicht mehr so viel Zeit hat einfach, war es halt schon allein deswegen so spannend. Aber es ist natürlich auch irgendwo traurig zu sehen, dass so eine Strategie komplett quasi nach hinten losgeht, wenn der Gegner genug Discard quasi hat. Und so ein bisschen auch das Deck von Joel Larson hat so ein bisschen sich angefühlt wie, wie soll man sagen, wie Jund in Modern. Also einfach wirklich immer unterbrechen, immer was dazwischen werfen, sobald man kann, dann selbst mit Value Creaturen, also auch hier sieht man Scavenging Ooze oder Tireless Tracker und sowas und halt eben auch Uro, der ja dann auch als 6-6 wiederkommen kann für 4 Mana, dann einfach dann quasi zu gewinnen. Und es gab tatsächlich einen sehr witzigen Moment, wo Canister aus dem Sideboard, also aus seinem Dimir-Deck, wie heißt der? Kann ich auch gerade nachgucken. Der Thief of Sanity quasi geholt hat, den gespielt hat und damit vom Gegner den Emrakul, den er im Deck hatte, quasi geklaut hat. Und er war einen Zug davor, Emrakul zu spielen und hat dann im letzten Zug tatsächlich dann noch verloren, ein Match. Und war tatsächlich super spannend, weil alle nur noch da saßen. Er hat sogar das Mana gehabt, um Emrakul hart zu casten. Also die 13 Mana lagen auf dem Feld. Er hätte quasi einfach nur noch einen Zug gebraucht und dann hätte sich das Match schon wieder komplett verändern können. Also auf jeden Fall verschiedene Arten und Weisen, auch wie man dann kreativ werden muss, um quasi so ein Match noch um sich herum zu drehen. Und selbst das reicht dann halt meistens nicht mehr aus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob Thought Thieves, ob irgendwann die Schreie danach, dass es gebannt wird, dann doch noch mal größer werden. Wobei dann auch die Gefahr höher ist, dass halt so Combo-Decks wie halt die Mir-Inverter ja zu stark werden. So ein bisschen das Force of Will-Problem in Legacy. So Force of Will ist so stark, weil es so viele krasse Kombos gibt, aber die wiederum spielen ihre eigenen Force of Wills, um ihre Combo zu schützen. Und so hast du quasi dieses Match, wer hat eigentlich die mehr von einer gewissen Karte als der Gegner und versucht quasi somit den Gegner zu überwältigen.
Na, das ist schon, ja, das ist schon so eine Sache für sich. Also wie gesagt, dadurch, dass das halt noch so ein bisschen in der Erfindungsphase ist, das Ganze, zwar jetzt nicht mehr am Anfang, aber halt immer noch in der Erfindungsphase, würde ich sagen, ist es halt noch in Ordnung. Ich meine, letzten Endes hat's ja es hat halt seine Daseinsberechtigung, wenn es halt auf der anderen Seite so viele Combo-Decks gibt, die sagen, hey, ich habe mit 2 Karten einfach das Spiel gewonnen. So.
Ja.
Da muss man ja auch gucken, dass man sich irgendwie gegen schützen kann. Und deswegen wird ja auch so Discard erst stark.
Ja. Noch ein Deck, wo ich gerade noch mal drauf eingehen wollen würde, weil es tatsächlich auch ein sehr stark gespieltes Deck war und auch so ein bisschen Hype schon vorher hatte, sind die Nif2Light-Decks. Hast du davon schon mal gehört?
Nift to Light, ne.
Also
Spiel. Doch. Dieses 5 Mana, also alle Mana.
Also Niv-Mizzet Reborn, die Karte aus War of the Spark, wird da in Kombination gespielt mit Bring to Light, auch viermal quasi drin, der quasi für 5 Mana ebenfalls erlaubt, eine Kreatur aus dem Deck rauszusuchen. Mit der Anzahl der Farben, die genutzt wurden, um Bring to Light zu casten.
Also, die Karte kommt, glaube ich, aus Battle for Zendikar, oder?
Ja, genau.
Ich erinnere mich noch dran, da habe ich im Pre-Release voll von gezogen.
Sehr gut. Und Niv-Mizzet natürlich.
Müsste ich noch 5 Mana haben.
5 Mana, 6/6. Und wenn er ins Spiel kommt, kann man die obersten, 10 Karten, genau, quasi aufdecken und dann jede Karte von jeder Gilde, also von jeder Farbkombination, sich einmal rauslegen. Und der Rest ist dementsprechend ganz, ganz, ganz viel goldene Karten. Also ich sehe dann hier natürlich Uro, ne, der den kennt man schon, Hostage Taker, Siege Rhino, Tolzimir, Teferi, Nahiri, Abrupt Decay, Supreme Verdict, Utter End und all solche Sachen. Also ein fünffarbiges Deck, was auf jeden Fall gespielt werden will. Und das ist so ein Ding, wo ich drüber geguckt habe und dachte mir so, oh mein Gott, das kann ja eigentlich nur ultra kompliziert sein und muss ja eigentlich quasi auf die Fresse fliegen. Aber so schlimm im Endeffekt war es dann auch gar nicht. Und es ist halt auch sehr, sehr stark. Ne? Ich meine, einen 5-Mana 6/6 zu spielen, der dir 3 oder 4 Karten zieht, das ist halt auch eben schon mal eine Ansage. Aber bringt uns halt auch eben zum nächsten Punkt, dass neben Thassa's Oracle durch die ganzen Combo-Decks natürlich Uro, Titan of Nature's Wrath, die andere Karte ist, die am meisten gespielt wurde in aus dem neuen Set. Was uns, glaube ich, nicht so viel überrascht, oder?
ist halt eine gute Karte. Ne? Also, ich finde den Trend ein bisschen beängstigend, aber auch verständlich, dass halt irgendwie jetzt wirklich in jedem Set, ich hatte ja die Vermutung, dass Theros erstmal wieder ein bisschen schwächer wird, weil Theros ja einfach länger drin ist als Throne of Eldraine. Das fliegt ja schon wieder im Winter dieses Jahres raus, im Gegensatz zu Theros, was dann noch mal ein komplettes Jahr drin ist im Standard. Und nichtsdestotrotz sehr starke Karten geprintet worden in dem Set, aber finde ich schon nicht so stark wie Athen Throne of Eldraine. Aber nichtsdestotrotz, also es ist schon ein bisschen beängstigend. Ich hoffe halt einfach, dass das nicht zur Gewohnheit wird, dass die Karten immer stärker werden, sondern dass sie halt so ein Power-Level halt in gewisser Art und Weise halt irgendwie halten. Ja. Aber ich kann es halt auf der anderen Seite verstehen, weil wenn so ein Set gar keinen Impact hat auf irgendein Format, dann gilt das Set ganz schnell als Boo-Set und interessiert kein Schwein mehr. Und alle sagen, oh, wie blöd, ich habe keine Lust mehr, das macht ja gar keinen Spaß. Und deswegen muss man schon gucken, dass man da halt die Balance hält. Lustigerweise habe ich tatsächlich mal letztens einen Kommentar bei Facebook gelesen, ganz unabhängig davon. Das hat einfach, ging's, glaube ich, um Magic und Yu-Gi-Oh! Oder Kartenspiel im Allgemeinen. Da habe ich von einem einen Kommentar gelesen, der halt geschrieben hat, dass er zuerst Yu-Gi-Oh! Gespielt hat, dann hat er Yu-Gi-Oh! Und Magic gespielt und zum Schluss hat er halt nur noch Magic gespielt. Und was einfach daran liegt, dass er halt gesagt hat bei Yu-Gi-Oh!, das ist jetzt seine Erfahrung, ich gebe das jetzt nur wieder, dass er nicht damit zurechtgekommen ist, dass halt immer, wenn ein neues Set rausgekommen sind, alle anderen Karten auf einmal irrelevant waren, weil das neue Set immer so stark war, dass man halt einfach nur noch Karten davon gebraucht hat. Und also natürlich nicht nur noch aus diesem Set, sondern halt auch noch mit ein paar alten Sachen zusammen so. Aber generell war das halt so, die sprinten halt immer so eine Powerstufe höher. Und ich hoffe halt, dass das bei Magic nicht passiert. Und der hat halt gesagt, dass er das deswegen bei Magic bleibt, weil er halt das Gefühl hat, die versuchen, so eine gewisse Balance zu halten zwischen den Karten, was natürlich auch die Reprint-Politik, also die Preise der Karten so ein bisschen auf einem konstanten Level hält. Was halt auch ganz gut ist, wenn dein Deck, was du dir vorher irgendwie für 500 € gekauft hast, mit dem nächsten Set nicht nur auf einmal nur noch 5 € wert ist, weil die Karte, die voll teuer war, vorher jetzt nur noch eine Common ist. Und das ist halt so auch meine Hoffnung, dass es halt so dabei bleibt, ne, dass es jetzt nicht zu sehr jedes Mal ein neues Power-Level gibt. Das ist so meine Meinung zu Uro. Weit ausgeholt.
Nee, das ist auch vollkommen richtig, aber Power-Creep ist ja tatsächlich so ein Thema, womit sich immer mehr Leute jetzt so beschäftigen, gerade in Magic the Gathering. Und Es ist ja schon
gerade
auch,
zu Oko-Zeiten.
Genau, zu Oko-Zeiten war es sehr stark. Aber selbst jetzt, also das neue Set, also wirklich auch ein Set, was in der durchschnittlichen Meinung quasi bei den Leuten jetzt nicht so als so stark empfunden wurde. Also da waren ein War of the Spark war deutlich mehr gehypter, Throne of Eldraine natürlich wegen Oko halt deutlich mehr gehypter. Hast du einfach jetzt auch schon Karten, die wenige Wochen danach bei so einem High-Level-Turnier Play sehen? Und das hat ja selbst, auch das habe ich ja selbst auch persönlich quasi mitbekommen, als ja, als ich in Mal war und mir dann dort empfohlen wurde, für mein Feather-Deck hier als Light of Life's Bounty reinzutun, woran ich mich mal gedacht hätte, weil ich dachte, ja, okay, Monastery Swift Spear ist quasi zu 100% besser, weil ich halt aggressiv sein will. Aber als mir dann jemand quasi erklärt hat, so von wegen, ja, aber du willst doch am liebsten irgendeine günstige Möglichkeit haben, deine Kreaturen zu schützen. Und die Karte kam gerade raus, schnapp sie, solange sie günstig ist, sozusagen. Habe ich auch gedacht, so, yo, man muss wirklich auch selbst in Eternal-Formaten mittlerweile schön immer ein Auge drauf haben, was so die Spoiler sagen und wo was quasi möglich ist.
Also ich weiß noch, in der Zeit, wo ich mit Modern angefangen habe, da war das echt so, du hast zwar natürlich aufs Standardset geguckt, was könnte jetzt in der Deck passen. Dann gab's so 3-4 Karten eventuell, wenn überhaupt, sagen wir eher so 1-2 Karten, die du für dein Deck ausprobieren wolltest. Und dann hast du eventuell eine davon ins Sideboard getan. So ungefähr war das. Und dann gab's noch mal so ab und zu mal den Fall, wo Decks, die noch nicht so stark waren, durch ein Release einer neuen Karte so gut waren, dass sie auf einmal halt gespielt worden sind und so. Aber so, dass du jetzt sagst, ich brauche unbedingt aus dem neuen Set die und die Karte viermal definitiv. Also ich habe auch einfach das Gefühl, das persönliche Gefühl, dass das vorher noch nie so akut war, wie es jetzt halt einfach ist. Ne?
Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Also auch selbst so Karten wie Underworld Breach, was wir schon häufiger gesagt haben, was Legacy
super starke Karte.
Super stark, einfach. Aber halt auch eben in so Sachen wie dann auch Pioneer in diesem Combo-Deck halt auch noch gefunden. Und es macht ja natürlich auch Sinn, eine Karte, die dir quasi ermöglicht, für einen Zug lang all deine Friedhofkarten wieder auszuspielen, ohne dass die wiederum in Exile landen. Also
ja, kannst halt einfach Lightning Bolt 3-4-mal dann casten, wenn du genug Karten im Friedhof hast und noch das Mana, was du ja dann wahrscheinlich hast.
Ja, oder zum Beispiel ein Opt oder sowas. Also das ist halt das Ding. Und diese Karten sind halt in Standard natürlich nicht broken, weil Standard allgemein nicht so ein zu großes Pool hat, wo man zurückgreifen kann drauf. Aber halt eben in sowas wie Pioneer, wo du dann sowas mit Dig Through Time oder andere Karten dann quasi hast, wo du dann eben die Sachen dann wieder rausholen kannst und so weiter.
Ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie es wäre, wenn wir noch Faithless Looting in Modern hätten.
Oh ja.
Und und dann so Karten halt wie Underworld Breach und dann Faithless Looting und dann, ah ja, okay, ich habe keine Karten mehr Exile, dann Faithless Looting mit Flashback. Und jetzt habe ich 4 Phönixe im Friedhof und mach dich platt.
Ja, oder du hast dann irgendwie die letzten 2 Karten in deinem Deck und dann spielst du aus deinem Friedhof Tassos Oracle und gewinnst einfach mit dem End of the Battlefield Trigger. Musst du nicht mal mehr deinen Gegner killen.
Ja, es ist halt.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit für Combo-Spieler. Im weiteren Verlauf, also glaubst du denn, dass wir jetzt so unser Meta für Pioneer erstmal erreicht haben, bevor neue Karten kommt? Oder glaubst du, dass da irgendwo noch was schlummert oder könntest du dir das vorstellen, was halt noch irgendwie noch nicht so ganz erkundet wurde?
Also ich finde, es ist schon weit vorangeschritten, das Format, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, wie ich gesagt habe, finde ich es immer noch in der Findungsphase. Und deswegen glaube ich, dass es immer noch Decks gibt, die noch auf ihr volles Potenzial eigentlich warten und noch nicht so erforscht worden sind. Und die Sache ist halt, sobald jetzt gerade so ein Pro-Turnier halt quasi war, wo Decks sich durchgesetzt haben, kommen ja wieder neue Decks ans Vorschein, die genau versuchen, gegen diese Strategie zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, dauert's schon noch so 2-3 Profi-Turniere, bis sich das halbwegs gesettelt hat. Und dann kommt halt schon wieder auch das neue Set langsam raus. Und deswegen glaube ich, dauert das schon noch ein bisschen. Aber es ist schon in einer Art und Weise jetzt soweit, dass die Leute halt sagen, okay, ich kaufe mir das Deck. Ich finde, das ist ein solides Deck, damit komme ich gut durch. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist schon fast Ende der Beta, ne? Kann man so sagen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es damit weitergehen wird. Ich glaube, nächste Woche haben wir schon quasi unsere nächste Players-Tour mit Pioneer. Und da können wir auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf sehen, was jetzt auch zum Beispiel dieses Turnier angeht, was Impact quasi eingeht, ob die Leute jetzt mehr Sideboarden gegen Word of Truth Combo Decks. Denn ich habe auch teilweise in Sideboards gesehen, sowas wie Enter the God Eternals, was einfach den Gegner für 4 mild, um quasi diese Combo zu unterbrechen. Und es wird auf jeden Fall spannend bleiben, glaube ich, im Pioneer. Und bin auch mal gespannt, wie dann unsere Erfahrungen sein wird. Für dich ja das erste Mal dann in Paper, dann nächste Woche. Und dann schauen wir mal, was wir denn da alles so zu erzählen haben von dieser Zeit. Auf jeden Fall von eurer Seite aus, wenn ihr euch ein Pioneer-Deck baut, auf welches Deck schaut ihr da? Und woran hättet ihr denn allgemein Interesse? So, dann würde ich sagen, von Competitive Spike Play Gedöns zum absoluten Casual Game, gehen wir mal zu Unsanctioned, wo wir jetzt die volle Liste der Karten haben, die in diesem Set drin sein werden. Unsanctioned, anders wie andere, wie Unglued oder Unhinged oder andere Sets, die mit dem Un vorne dran sind. Also Silberborder-Karten allesamt, die nicht legal sind in irgendeinem Constructed-Format, also keine Sorge. Wenn die jetzt hier busted klingen, dann ist das nur für quasi den Casual-Spaß gedacht. Und Unsanctioned wird so funktionieren, dass ihr eine Box bekommt aus verschiedenen, ich glaube 30 Karten-Decks sind die quasi zusammengestellt. Und die Idee des Spiels soll sein, dass sich jeder Spieler 2 von diesen Decks nimmt, die sind alle einfarbig, die zusammenmischt und somit eine individuelle Combo-Erfahrung quasi hat. So ein bisschen wie.
Ist auch eine gute Idee, dass die einfarbig sind, so kann man sie so wunderbar wieder auseinandersortieren nach der danach halt.
Genau, das erinnert mich. Entschuldigung.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, dann sleeft man die halt alle in der gleichen Farbe und kann die perfekt direkt aus der Box spielen.
Genau, und das erinnert mich
sehr. Wie viele Decks werden drin sein? Einfarbig, das heißt jede Farbe einmal.
Genau, jede Farbe meine ich einmal. Und dann hast du natürlich in deinen einfarbigen Decks auch so Sachen wie, es gibt ja Sword of Dungeons and Dragons zum Beispiel, die dann in einem dieser Decks quasi mit drin sein wird. Also die farblosen Karten sind dann auch verteilt auf den anderen, in den anderen Decks. Und es erinnert mich ein bisschen an, hast du mal Smash Up gespielt?
Nee, das
ist ein Gesellschaftsspiel, woran ich sehr viel Spaß hatte. Und zwar funktioniert es quasi genau ähnlich, nur dass du ein bisschen mehr Auswahl hast. Also du hast, glaube ich, 8 verschiedene Völker. Es beginnt halt mit so einer Pick-and-Choose-Phase, wo du dann, wo der erste Spieler nimmt sich ein Deck, der zweite Spieler nimmt sich ein Deck. Und der letzte Spieler nimmt sich quasi dann 2 Decks. Und dann geht's in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück, sodass jeder am Ende 2 Decks hat. Und die sind halt basierend auf sowas wie Zombie, Ninja oder Fabelwesen und so weiter und so fort. Also hat so verschiedene Thematiken, die auch verschieden funktionieren. Und es hat sehr viele Überschneidungen mit Magic, auch von wegen, wie du Power und sowas quasi berechnest. Und daran hatte ich sehr viel Spaß, weil ich dann auch gemerkt habe, dass du verschiedene Synergien hast. Also zum Beispiel wie Dinos mit Zombies kombiniert, ist super cool, weil du kannst ja deine riesige Viecher einfach reanimieren aus dem Ablagestapel und so weiter. Und es hat sich einfach sehr well-balanced quasi angefühlt. Und Unsanctioned geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, nur dass man natürlich das Grundspiel dann auch schon kennt. Es ist ja immer noch Magic the Gathering, auch wenn die Karten ein bisschen weird sind. aber es soll ja quasi dann auch so eine Art Brettspiel sein, das man einfach rausholt, wie du schon sagst, entweder alle Karten sind gesleeved, und man nimmt sich, jeder nimmt sich 2 Stapel daraus, mischt sie zusammen und legt einfach direkt los. Natürlich aber eine Besonderheit, die wir bei Unsets immer haben, sind die Basic Lands. Und damit meine ich nicht die normalen Standard Lands, sondern natürlich die Full Art Basic Lands. Und die sehen hier sehr besonders aus, oder?
Definitiv. Also ich bin eigentlich ja ein Riesenfan von Ländern generell. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick dachte ich, ach ja, die sind eigentlich ganz schick. Dann habe ich sie noch mal genauer angeguckt und irgendwie stört mich vor allem dieses eine Wild Artwork, wo die Bäume so aussehen, als wären sie mit einem, weiß nicht, mit einer Säge oder so zurechtgeschnitten worden. Das sieht irgendwie aus aus so einem, ich hatte mal einen Kommentar dazu gelesen, wie ein zweitklassiges RPG-Grafik. Sieht es irgendwie so ein bisschen aus so einem Baum, wie man ihn halt irgendwie so einem RPG erwarten würde, das schon irgendwie aus dem Jahr 1900, weiß ich nicht, stammt. Und da muss ich ehrlich gesagt zustimmen. Bei den anderen, finde ich, geht's. Und die sind nicht auch recht schick. Und vor allen Dingen, man kann auch schon im Internet sich Videos angucken, wie die so vom Foiling her aussehen, also wenn die in Foil sind. Und da sind die auch ziemlich schick, weil dieses Gold, was man da sieht, innerhalb des Bildes halt auch richtig schön vom Foiling her heraussticht. Und finde ich schon nicht schlecht. Aber die aus Unstable gefallen mir deutlich besser, wirklich deutlich besser. Ja. Also wenn ich mich entscheiden könnte, die in Foil oder die anderen in Foil, würde ich die lieber aus Unstable nehmen. Was ich einfach cool daran finde, ist, dass ich wirklich so komplett borderless sind und so ganz unberührt irgendwie scheinen. Und ich finde die aber auch nicht schlecht. Die haben auch wieder ihre Art und ich finde es auch cool, dass sie verschiedene Stile machen und nicht alles zu ähnlich machen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich eher ein Fan von den Unstable-Ländern.
Ja. Also ich muss sagen, mir gefallen die Länder tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde diese Unstable-Länder, dadurch, dass die jetzt auch gerade erst, also in Anführungszeichen gerade erst rausgekommen sind, habe ich die halt schon ziemlich häufig gesehen. Und da freut es mich auf jeden Fall, dass es da noch mal eine neue Variation von Borderless Full-Art-Ländern geben wird. Und was ich ja tatsächlich ganz nett finde, jeder dieser Basic-Lands hat ja dieses Grid, diese Umrahmung quasi, die angelehnt ist an dem allerersten Unglued-Deck, wo das ja quasi noch der Kartenrand quasi war. Und wo dann unten das Mana-Symbol war mit einem großen Tappen, um quasi noch die Mechanik von Ländern zu erklären. Das brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr. Aber trotzdem ein sehr interessanter Callback, weil ja auch Unsanctioned als Set natürlich neue Karten, also neue Silver-Bordered-Karten bringen wird, aber eben halt auch alte Karten reprinted quasi. Wie du schon sagst,
das ist schon witzig, dass wir so weit sind, dass Silver-Bordered-Karten reprinted werden. Das ist schon echt witzig.
Ja gut, ich glaube, es besteht kein großer Bedarf danach, aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo man sich wahrscheinlich denkt, die sind halt immer noch spaßig, egal ob sie jetzt dieses Jahr oder dann damals gedruckt werden. Ich finde es tatsächlich dann schön, dass man quasi so ein Best-of Silver-Bordered Unset-Karten dann irgendwo dann in der Sammlung hat. Und vom Stil her, ich würde dir zustimmen, dass das auf jeden Fall sehr surreal wirkt. Gerade der Mountain wirkt so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse mit den ganzen Löchern und Rissen, die da drin sind. Aber gerade der Swarm sieht ziemlich geil aus. Die Insel sieht ziemlich geil auch aus. Obwohl
die fand ich auch beide cool.
Technisch gesehen keine Insel ist, weil sie schwebt über dem Wasser.
Gibt es allerdings auch gibt es auch schon so aus Battle for Zendika solche Artworks, so ähnliche.
Ja, klar. Aber trotzdem, es ist ein ziemlich anderer Look und ich finde, der hat auf jeden Fall was. Und ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren über ein Set von diesen Karten. Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, ist in jeder Box, also das Ganze wird ja wie so ein Brettspiel, wie eben schon gesagt, quasi verkauft, wird in jeder Box, eine von jedem Basic Land in Full Art drin sein, plus quasi jeweils ein zweites Set in Foil. Also so, dass man, wenn du eine Box kaufst, hast du 5 Basic Lands, einen von jedem Plain, Island, Swamp, Mountain, Forest in Foil und in Non-Foil. Was ich schwierig finde.
Ja, ich kann's nachvollziehen. Die Länder sollen ja auch was Besonderes bleiben. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, es ist schon irgendwie so ein bisschen weird, dass das halt so eine Art, also weißt du, weil mit dem Display finde ich, ist das immer noch was anderes. Da kaufst du ein Display und hast jeden Booster, hast du dann ein Land drin und alles schön und gut. Und da ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich 10 Boxen kauft, nur wegen den Standardländern so. Also
ja.
Das ist halt so ein bisschen weird. Andererseits finde ich es halt ganz witzig, weil ich denke mal, es wird so sein, dass du das aufmachst, du kannst die Länder daraus verkaufen und hast dann für 5 Euro diese Box an Silver-Bordered-Karten quasi raus, ne? Wenn du dann nur die Länder verkaufst. Und das heißt, wenn du dich für die Länder nicht interessierst, hast du eine gute Methode, um so trotzdem an diese Box zu kommen und nicht viel Geld dafür auszugeben. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ja, irgendwie als normaler Spieler, sage ich mal, hat man schon eher den Wunsch danach, dass da halt ein komplettes Set irgendwie drin ist, damit du das halt vernünftig benutzen kannst.
Ja.
Also das ist halt, ja, ich muss immer dazu sagen, ich sehe es halt auch immer aus unternehmerischer Sicht, noch zusätzlich natürlich. Und das ist natürlich ein cleverer Schachzug, sage ich mal, ne, sowas quasi künstlich knapp zu machen. Ich meine, das ist aber letzten Endes ja das, was die ganze Zeit tun, Karten irgendwie künstlich knapp machen, wo sie denken, dass sie gut sind. Solche Uro könnten sie ja auch als Common drucken.
Theoretisch aber, schon, klar, ja.
Damit jeder den Zugang dazu hat. Aber das macht ja auch so ein bisschen dann das Sinn des Booster-Aufmachens kaputt, wenn du jede Karte als Common kriegen kannst, so ungefähr. Und ja, also es ist immer wichtig, da eine Balance zu halten. Ich finde cool, dass du auch die Möglichkeit hast, irgendwie an die Foils ranzukommen und dass sie nicht so random, was sie auch machen könnten, ist einen extra Booster reintun, wo random eine Foil drin ist von diesen ganzen Sachen. Das wäre ja dann ultra selten. Und sowas machen sie nicht. Sie gehen schon den Kompromiss und sagen, hey, wir packen euch auf jeden Fall von jedem jeweils eins rein. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Aber ich kann halt auch, wie gesagt, die andere Seite verstehen.
Ja, das definitiv. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie so Reviews zu dem ganzen Thema aussehen werden. Silverbordart habe ich schon häufiger mal bekundet, dass ich da prinzipiell nicht uninteressiert bin, mir da irgendwas quasi Größeres aufzubauen. Und ich habe halt auch sehr viele Freunde, die Magic auch nicht uninteressant finden, aber die halt sehr eingeschränkt sind von dem Preis, den man reinpacken muss, wie soll ich sagen, die Hingabe zu dem Thema, wie viele Informationen man sammeln muss und so weiter, die Zubehör und so weiter kaufen wollen oder nicht kaufen wollen. Und für sowas wäre es tatsächlich mal ganz was Nettes.
Ich muss sagen, ich finde das eigentlich, um ehrlich zu sein, für sowas das optimale Produkt wirklich. Ja. Weil ich hab auch zum Beispiel ein Billy Cole Brothers Arc Enemy hier. Hm. Ich hatte halt auch zum Beispiel ich habe mir Planeswalker-Decks geholt, verschiedene, die ungefähr auf einem Deck sind, Power-Level sind, sodass ich die quasi einfach rauspacken kann und wenn jemand kommt, der interessiert an Magic ist, dass ich dem das zeigen kann und so. Aber ich muss sagen, ich habe da selber gar nicht so die Motivation dran, weil ich finde halt diese Planeswalker-Decks so langweilig und habe da gar keinen Spaß dran. Und ich finde, das ist der perfekte Kompromiss, weil das halt ultra witzig ist und auch Richtung Casual-Game, also das heißt Casual-Game, nicht Richtung Magic-Casual, sondern gegen generell Casual-Gaming-Brettspiel-Art. Sowieso geht das in die Richtung. Und ich finde das halt den perfekten Kompromiss, zu sagen, hey, ich spiele jetzt hier mit euch hier diese witzige Art von Magic, weil das ist etwas, das spiele ich mit meinen Kollegen sowieso nicht. Weil mit denen spiele ich halt nur serious, ne? Mit den Decks, die ich ja sowieso habe. Wenn man halt so ein 500-Euro-Deck hat, dann will man das ja auch benutzen und so weiter und so fort. Aber ne, mit Leuten, die das noch nicht kennen, dann diese witzige Art von Magic zu spielen, ist für mich was Besonderes und für die was Besonderes. Und so finde ich das halt einen perfekten Kompromiss. Und das ist jetzt etwas, was ich mich tatsächlich jetzt gerade im Podcast für entschieden habe. Ich werde mir dieses Produkt tatsächlich kaufen, genau für diesen Zweck. Weil ich weiß auch, dass zum Beispiel meine Frau ist auch an Magic interessiert und hat es auch schon oft gespielt, zum Beispiel auch mit mir mal Two-Headed Giant und so. Und das war auch super lustig. Aber die ist halt nicht so an diesem Competitive Play interessiert. Und das ist halt, glaube ich, mal eine witzige Sache, um mit ihr Magic zu spielen oder halt auch mit anderen Leuten zusammen, die mal zu Besuch kommen. Und finde ich eine sehr, 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 sehr gute Sache. Eine Sache, die ich dazu noch anmerken möchte, ich bin mir nicht sicher, ob es die auch auf Deutsch gibt, diese Boxen, weil die gibt's gern mal nur auf Englisch. Und das fände ich dann wiederum schade. Das weiß ich jetzt allerdings gerade nicht aus dem Kopf, aber zum Beispiel sowas wie die Collectors Booster gibt's ja auch nur auf Englisch. Das ist jetzt was anderes, aber gerade bei so Casual-Sachen sollten es die auf jeden Fall auch auf Deutsch geben. Ich weiß es aber nicht, ob es jetzt der Fall ist oder nicht. Werde ich noch in Erfahrung bringen. Und hoffe ich auf jeden Fall, dass es das auf Deutsch dann gibt, damit ich halt, wenn ich es halt genau für diesen Zweck nutze, auch mit Leuten spielen kann, keine Ahnung, die was jünger sind, die Englisch noch nicht verstehen oder die englische Sprache generell nicht so mächtig sind. Also ich sag mal so, würde ich mich durch Magic nicht viel mit Englisch beschäftigen, dann würde ich das auch total schleifen lassen und hätte nur mein Schulenglisch und nichts weiteres und wäre dementsprechend halt auch sehr aufgeschmissen, wenn vor allen Dingen so komplizierte Spiele wie Magic mir erklärt werden würde, dann noch auf Englisch, ist halt eine super Barriere. Ne?
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Dementsprechend, ja, ich habe ja auch gerade überlegt, eigentlich würde ich das echt gerne mal reviewen und ich glaube, ich guck mal, ob ich nicht mir noch eine Kopie irgendwo sichern kann. Mal schauen. Vielleicht können wir gerade noch ganz kurz auf ein bisschen Unboxings von dir gerade noch mal eingehen, denn wir hatten ja vorletzte Woche, glaube ich, das Thema Premium-Produkte und Secret Lair unter anderem. Danach kam, kurz davor kam ja von dir quasi die große Secret Lair Unboxing. Und was sind denn deine Erfahrungen damit? Wie wirkt das Produkt auf dich jetzt, wo du es selbst in der Hand hattest und die Karten?
Gibt's also da irgendwas, was ich kann so ein bisschen das wiederholen, was ich auch im Video gesagt habe. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so wirklich funktioniert mit dem Versand. Mhm. Ich finde es gut, dass die Seite jetzt offensichtlich funktioniert und sie sich gesagt haben, okay, wir machen das jetzt mal selber, wenn es schon bei so großen Anbietern wie eBay nicht funktioniert. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, ich habe es halt am 2.12. gekauft und am 15. wurde es erst versendet.
Ja.
Und da hatten halt am 2. oder 3. hatten die Leute in Amerika hatten das dann halt so schon. Und ich habe mich halt so gedacht, so, jo, ist halt so, ich meine, ich kann es verstehen so, aber cool finde ich das jetzt nicht.
Mhm.
Also, ne, also entweder alle gleichzeitig schicken oder wenn es schon so lange auch braucht, allein durch den Versand, dann schick doch zuerst die aus dem Ausland und dann deine Leute im eigenen Land und dann die im eigenen Land haben es immer noch vorher.
Mhm.
Naja, ich weiß es nicht. Das ist so die eine Sache. Andererseits, die andere Sache war, dass ich halt der Zoll mit der ganzen Sache nicht zurechtkam und ich nochmal Zoll zahlen musste. Ich habe mich natürlich die angeschrieben, die haben mir das Geld erstattet.
Mhm.
Und das fand ich halt dann auch ganz cool, dass sie gesagt haben, jo, wir erstatten dir das dann wieder, auch wenn du das schon bezahlt hast und auch wenn wir das eigentlich schon bezahlt haben. Wo der Fehler jetzt letzten Endes lag, weiß ich nicht, kann ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall die Art und Weise, wie dann wieder damit umgegangen wurde, ist wieder ganz gut. So, dann habe ich das Produkt ausgepackt. Und ja, was soll ich sagen? Dafür, dass es halt so ein Superclass, High-Class Premium-Produkt sein sollte, gab es schon einige Karten mit so ein paar Fehlern. Aber ich glaube, das ist doch verschmerzbar. Also zum Beispiel war dann dieses Siegel, dieses unten war dann halt an, ich weiß nicht mal, dieser Stempel, der unten, dieser silberne.
Nee, ja, genau, was bei Rares quasi drauf ist, dieses
genau. Oval. Das war dann bei einem so halb kaputt, also sozusagen so sehr platzt aus, sage ich mal. So die Hälfte davon hat ungefähr, oder ein Drittel des Siegels hat dadurch gefehlt und halt auch sah halt auch einfach kaputt aus insgesamt. Und ja, so war es halt. Das ist halt so, ja, ich habe halt auch mal Leute im Internet dann gefragt und da meinten die halt, ja, so was besonders, ne, es gibt ja diese Misprint-Gruppe, wo die dann gucken, ob diese Karte, die finden das halt ganz toll, wenn die Karte einen besonderen Fehler hat, die dadurch komplett einzigartig ist. Und dazu haben sie halt einfach gesagt, jo, die Qualität ist halt in letzter Zeit runtergegangen. Und deswegen ist das jetzt nichts Besonderes, sondern eher Damage.
Ja.
Habe ich auch überlegt, soll ich die jetzt einschicken? Das habe ich auch schon öfter gemacht. Und die sind auch immer sehr kulant. Aber das dauert dann wieder. Und das ist auch wieder Aufwand. Und nee, das ist dann so
Aber ist das was mit Damaged-Premium-Produkten, was du in letzter Zeit noch mal irgendwo beobachtet hast? Oder war das jetzt nur ja, der eine
definitiv,
Fall?
Definitiv bei den Collectors-Boostern. Also das ist echt heftig. Da, was ich allein in dieser Gruppe da gesehen habe, so viele Leute, die da so kratzen, also richtig so, als wäre da jemand so mit so einem Schaber drüber gegangen. Einmal über das komplette Sheet drüber gegangen. Weil die zeigen dann halt, liegen die dann nebeneinander, wo die dann auch, dann lagen die offensichtlich auch im Sheet, wo die, also die werden ja immer auf so großen Blättern gedruckt und dann ausgeschnitten, lagen die offensichtlich auch eben nebeneinander. Und da gab's so viele, das sind zwar immer noch Leute, die sagen, die da mehr Geld für bieten, als die Karte eigentlich wert ist. Also es ist nicht so schlimm. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach Wahnsinn, gerade bei diesen Collectors-Boostern. Und wenn die jetzt diese Collector-Dinger und diese Extended Artwork und Constellation Artwork, darauf möchte ich übrigens auch noch eingehen, Constellation Artwork, eingehen, jetzt jedes Mal machen, dann habe ich das Gefühl, dass sie das einfach mit dem jetzigen Personal und Ressourcen, die sie haben, einfach nicht vernünftig hinbekommen. Genauso wie damals bei den Invocations, bei den Masterpieces, wo sich alle beschwert haben. Und ja, ihr habt euch beschwert, jetzt haben wir keine mehr. Also seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht.
Ja.
Also ist sehr schwierig. Also da hatte ich auch in meinem Collectors Booster selber, ich glaube, ich habe die Karte sogar hier, oh ja, habe ich hier sogar. Ich zeige sie mal ganz kurz im Bild. Ich hoffe, dass das scharf steht. Müsste hier den Strich sehen. Hier. Also geht über die komplette Karte. Und selbst da habe ich halt nachgefragt, weil das ist halt ein offensichtlicher Fehler, der in der Karte liegt. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, ob es im Nachhinein quasi so eine Art Roller drüber gefahren worden ist, im Sinne von, dann kann man es halt nicht nachweisen, dass es halt quasi aus dem Booster kam. Und wenn man es nicht nachweisen kann, dann sind die Leute natürlich nicht dran interessiert. Aber selbst dafür haben sich die Leute halt nicht interessiert. So. Und dann dachte ich mir so, das ist halt schon ein offensichtlicher Fehler. Und das ist halt schon eigentlich traurig, dass dass das halt passiert.
Gerade für den Preis,
genau,
du zahlst ja 30 Euro pro Booster und wenn dann du Damage-Karten drin hast, ne?
Ja, 30 Euro ist so eine Sache. Das ist das, was man vielleicht im LGS zahlt. Und selbst da finde ich das auch nicht wenig, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe im Vorverkauf waren die bei 240 das Display. Das heißt, 12 Booster sind jetzt gehören genau 20 Euro pro Booster. 20 mal 12 sind 240, ja, genau.
Ja, ungefähr, ja, passt.
Und das war halt der Vorverkauf. Mhm. Und dann haben die gemerkt, oh, die Leute sind gar nicht mal so interessiert daran. Und ja, ich habe es jetzt letzten Endes für 190 Euro bekommen. Regulärer Preis, wo es auch jeder andere für bekommt. 190 Euro für das Display. Was natürlich immer noch ultra viel Geld ist.
Vor allem immer noch eine Frage, ob man es will, so.
Ja, genau. Und aber nichtsdestotrotz, ne, das ist, also so viel Geld ist es zwar dann nicht, wie 30 Euro pro Booster, aber es ist halt trotzdem noch unvorstellbar viel Geld.
Ja.
Und ja, das ist halt so eine Sache. Worauf ich noch ganz kurz eingehen wollte, ist ja die Constellation, darauf gehe ich aber gleich ein. Was ich nämlich jetzt noch interessanter daran finde, ist an diesen Collectors-Dingern, ist trotzdem ist ja die Value, weil die so vollpacken mit Constellation Artworks und Foil und Borderless, ist die Value, die da rauskommt, doch relativ hoch. Ich dachte ja bei meinem Display, dass ich echt schlecht gezogen hätte im Vergleich und dass ich da locker Verlust mitgemacht habe. Und habe ich nicht. Ich habe damit Gewinn gemacht. Wenn ich gut, ich muss dazu sagen, ich verkaufe es ja dann über Card Market, die kriegen noch einen gewissen Prozentsatz.
Ja, ja, klar.
Ich habe damit noch mal Arbeit und so weiter und so fort. Aber so rein würde ich das jetzt alles an irgendwie dich abgeben und du würdest mir direkt den Preis geben, den es auf dem Markt wert ist, dann hätte ich Gewinn gemacht so.
Ja.
Und das ist halt das Witzige oder das Traurige, Ironische daran ist, in den normalen Displays ist das so wenig im Vergleich zu drin, ne, dass man, ich weiß noch, in Throne of Eldraine, da habe ich eine Alternate Art Karte aufgemacht und das war halt einfach der Garruk non-foil. So, und ich habe echt viel als Throne of Eldraine aufgemacht. Und da habe ich mir halt so also gedacht, so, okay. Und das Krasse ist, durch diese Collectors-Displays ist die Expected Value vom normalen Draft-Display richtig runtergegangen. Weil halt, wenn du da mal so ein Special Artwork ziehst, ist es halt einfach nichts wert. Ja. Also, du, also es ist, wie soll ich sagen, du kriegst halt so ein Kalix für 5 Euro und Elspeth auch im alternativen Artwork. Und das ist halt so, I don't know, ne? Das ist halt nicht so viel.
Ja,
und
das muss ich halt auch sagen. Das finde ich ziemlich schwierig. Dass, also, man überlegt ja auch immer so, okay, mehr Premium-Produkte kommen dazu. Wir hatten es ja auch schon mal diskutiert, dass es prinzipiell okay ist, solange dem Grundspiel nichts weggenommen wird. Aber wenn jetzt halt, wie du schon sagst, Masterpiece-mäßige Karten, alternatives Artwork, Borderless-Karten und so weiter, wenn die halt garantiert und in höherer Auflage in diese Collector-Boosters reingehen, dann ist, wie genau wie du sagst, halt die Freude über eins in einem regulären Booster immer noch hoch, aber halt einfach so, ja,
gibt's ich sag halt schon halt einfach, 5.000 Euro. Du zahlst für ein normales Display vielleicht 90 Euro oder so im Schnitt, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, so ungefähr.
Und du kriegst ein Uro und vielleicht sogar noch ein Uro und Foil und hast dann so vielleicht gerade das Display raus.
Mhm.
Und wenn du halt nicht so glucky bist und den ziehst, sondern sagen wir nur die Top 4, 5 Pulls, dann hast du halt den Preis noch nicht unbedingt raus. Und du kriegst halt ein Foil-Land ungefähr pro Display.
Mhm.
Und zwei in einem Collectors-Booster. Dementsprechend kostet das so ein Foil-Land nicht 10 Euro, sondern nur 2 Euro. Weil es halt im Collectors-Booster sowieso drin ist.
Ja.
Zweimal. Und das ist halt alles so, weil es halt so richtig wenig im Display drin ist. Im Vergleich zu den Collectors-Boostern habe ich halt das Gefühl, wird dem Display halt schon was weggenommen. Und das ist halt ein bisschen traurig.
Genau, das sollte man hoffentlich oder hoffentlich sollte man sich nicht mehr überlegen, okay, kaufe ich mir jetzt 2 Boosterboxen und will eigentlich die Karten für meine private Sammlung? Oder kaufe ich mir eine Collectors-Boosterbox und mach's quasi für den Value? Weil diese Wahl, die hatte ich auch, ich habe dein Unboxing mir auch angeguckt und tatsächlich auch noch ein paar andere, unter anderem auch das von MTG Blackset war, glaube ich, der Name, der genau das gleiche auch beschreibt, wie du beschrieben hast. Also mit Damaged-Karten, mit unter anderem halt Sachen, wo man denkt, okay, oh, geil, gerade die Constellation-Karten, Hammer. Die erste ist halt super geil, aber dadurch, dass es irgendwie nur so 10 gibt, die in dem Slot drin sein könnten, doppelt es genau sich relativ schnell.
Darauf wollte ich auch noch eingehen. Das ist jetzt so eine Sache. War das nicht so, dass jede Adventure-Karte in Throne of Eldraine eine Showcase auch hatte? Oder waren so ein paar ausgewählte?
Nee. Das war, glaube ich, nahezu jede. Also, ich müsste noch mal nachgucken, ob es wirklich jede war. Aber es war wirklich jede
Karte. Auf jeden Fall gab es auch Commons, das weiß ich.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich dieses Problem haben mit, wir kommen dieser Produktion nicht hinterher. Mhm. An Künstlern, an Druckern, an was weiß ich alles.
Auch wahrscheinlich an Idee. Also, was willst du dann noch machen, ne?
Genau, weil, und deswegen ist dieses Borderless halt so clever, weil die zoomen das Artwork einfach ran und fertig, ja, und trotzdem ist es das doppelte Wert so ungefähr.
Ja.
Das ist halt schon clever. Aber wie dem auch sei, weil die halt einfach nur die Halbgötter gemacht haben und die Götter als Constellation. Und genau das ist halt das Problem. Das, glaube ich, ist das etwas, was sie beim Design von dem Collectors Booster nicht bedacht haben, wo die gedacht haben, oh, 2 Constellation-Karten pro Booster, wir haben aber irgendwie nur die Götter und die Halbgötter. Ja, das ist ja blöd. Ja, ja, egal, dann hat man halt, raus, wenn man Collectors Display aufmacht, direkt alle ein Playset.
Ja.
So von, zumindest von den Uncommons. Das ist halt einfach echt so.
Ja.
Du hast ein Playset von den Uncommons Constellation-Karten, teilweise in Foil und Non-Foil.
Ja, ich hab,
weil
mir auch,
die halt so oft drin sind.
Ich habe mir auch Wahnsinn, direkt quasi kurz nach Release von Theros, als ich meine erste Single-Bestellung rausgehauen habe, habe ich mir halt Anax und Daxios oder Daxos habe ich mir halt im Playset oder zumindest halt ein paar Handvoll Kopien in diesem Constellation Artwork geholt, weil es macht sowieso keinen Unterschied, ob ich jetzt halt 10 Cent für die normale ankamen oder halt eben 15 oder 14 Cent für die im schicken Artwork, dann nehme ich doch lieber die im schicken Artwork. Mm. Also, aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann immer noch Heliot und die ganzen anderen Götter oder Thassa und sowas, die dann ja wahrscheinlich noch mal im Wert dann ein bisschen höher sind als in der regulären Version, oder?
Ja, ja, die sind schon höher und das ist auch schon ganz cool. Aber wenn du bedenkst, dass ein Oko im alternativen Artwork Foil damals, klar, der war auch hoch nachgefragt, aber ja, das ist der Heliot auch. Nicht so krass, aber der Heliot ist auch nachgefragt.
Hm.
Der war irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro, 200 Euro wert oder was auch immer.
Hm.
Und der Heliot, den habe ich jetzt letztens verkauft, meinen Foil Heliot im alternativen Artwork, für irgendwie 29 Euro. Also ich meine, es ist immer noch viel Geld, aber wenn ich die jetzt im LGS gekauft hätte, das Booster, dann hätte ich mit dem Heliot den Booster nicht raus, obwohl das so mit der beste Pull ist, außer dem Uro im Extended Artwork. Aber in dem Slot ist es auf jeden Fall der beste Pull. Also,
ja,
I don't know.
Das ist auf jeden Fall interessant, quasi die Beobachtung zu machen, auch immer im Verlauf, wenn man sich mehrere Unboxings anguckt. Am Anfang der erste, weiß nicht, Foil-alternatives Artwork, Heliot, denkst du, oh, krass, geil. So der zweite und dritte Gott dann in diesem Artwork ist so, ja, schon wieder.
Ja, die Sache ist halt zum Beispiel bei Heliot alleine.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe jetzt durch meine Unboxings, ich hab schon relativ viel aufgemacht. Ich glaube, ich habe ein Display aufgemacht, 3 Pre-Release-Kits und das Collectors-Display bisher. Da habe ich halt auch jetzt schon 3 Heliots gehabt, ne? Also,
ja, ja.
Alle im alternativen Artwork übrigens. Ich habe die niemals im normalen Artwork gesehen, by the way. Also, das ist halt auch so eine Sache.
Ja, das ist schon. Ist,
bei Non-Alternative Art Foil ist ja fast schon seltener als Constellation Foil. Weil in Collector's Booster hast du ja 2 Constellation Slots, beziehungsweise 2 Verzauberungsslots. Da kann ja auch eine Saga drin sein. Mhm. Und eine davon ist aber Safe Foil.
Ja.
Und das ist halt oftmals auch ein Gott. Also
verrückte Zeiten, in der wir momentan leben, dass wir gespoilt sind mit alternativen Artwork Premium Vollgöttern. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, danke auf jeden Fall für die Eindrücke. Aber das würde ich sagen, bringt uns auch schon zum Ende von Folge 48 von Radio Ravnica. Lasst uns und eure Meinungen gerne in die Kommentare bei Podigy, bei Twitter, bei YouTube, wo auch immer ihr das gerade gehört oder gesehen habt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.
Ciao.